Ja, den Gruppen wünsche ich auch Gottes Segen. Der Apostel Paulus konnte mit ganzer Überzeugung sagen, wir sind nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Gottes Hausgenossen, Bürger, zu Hause. Bist du auch schon zu Hause oder noch unterwegs, Bürger, Fremdling? Das ist die Frage, die uns heute Morgen wohl beschäftigen wird. Ich habe passend zu der Urlaubszeit meiner Predigt die Überschrift gegeben: Reiseerlebnisse. Und das hat zu tun mit dem Perikopentext, auf den ich dann später noch zu sprechen komme. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. Reiseberichte können sehr interessant sein, wenn man bereit ist, auch daraus zu lernen und gewisse Konsequenzen zu ziehen. Meine längste Reise war eine unfreiwillige Reise. Dankeschön, Gertrud. Die war von Januar bis Mai 1945. Es war Krieg in Deutschland. Wir waren auf der Flucht. Wir liefen buchstäblich auch um unser Leben. Ich war damals knapp 5 Jahre alt. Deswegen habe ich so viel nicht mitbekommen oder kann mich nicht an so viel erinnern. Aber ich merke, gerade in der vergangenen Woche im Fernsehen kommen immer wieder so schreckliche Bilder von flüchtenden Eltern mit ihren Kindern im Arm. Und dann kommen so dunkle Erinnerungen in mir hoch. Wie schrecklich es ist, wenn man auf der Flucht ist, wenn man unterwegs ist. Das sind unangenehme Reiseerinnerungen, Erlebnisse. Ich habe danach viele Reisen gemacht, die waren alle durch die Reihe viel angenehmer. Und da könnte ich jetzt auch stundenlang von erzählen und berichten. Aber das ist nicht mein Thema. Unser Leben ist ja auch so gewisserweise eine einzige große Reise. Wir sind unterwegs. Die Frage ist, was lernen wir aus unseren Erlebnissen, die wir auf unserer Lebensreise machen? Nun gibt es neben dieser persönlichen Reiseerlebniserfahrung auch noch eine Reiseerlebniserfahrung mit einer Gemeinde, auch mit einem Volk. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Und da möchte ich heute Morgen etwas mehr den Blick drauf werfen. Wir wollen uns ansehen, was wir aus den Geschichten, die man so unterwegs erlebt, persönlich, als Gemeinde, als Volk, was wir bereit sind, daraus zu lernen und welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Unser Perikopentext führt uns heute zum 2. Mose, Kapitel 16, da lese ich nachher noch. Das Volk Israel war auf der Reise. Und ich glaube, sie sind noch auf der Reise. Sie haben zwar Etappenziele erreicht, aber sie sind noch nicht zur Ruhe eingegangen, wie das der Hebräerbrief schreibt. Sie haben noch ganz stürmische Zeiten im Augenblick. Und ich glaube, die sie vor sich haben, werden noch schlimmer sein. Aber vorher möchte ich einen kurzen Blick auf unsere Gemeindereise werfen. Diese Gemeinde in Völklingen ist jetzt schon 86 Jahre auf der Reise. Und ich darf davon 52 Jahre dabei sein. Wir haben viel Führung, Segnung, Bewahrung Gottes erlebt. Aber nicht die lange Geschichte der Gemeinde, sondern die aktuelle Situation möchte ich ein bisschen näher beleuchten. Am Anfang des Jahres hatten wir einen Gottesdienst, bei dem wir alle oder jedenfalls der größte Teil den Eindruck hatten, Gott möchte uns etwas Besonderes mitteilen. Aber wir wussten nicht, was und wie. Und daraus ist dann dieser Gottsuchenabend entstanden, der am Anfang auch gut von der Hälfte der Gemeinde besucht wurde. Dann ist das weniger geworden, aber ein harter Kern ist geblieben. Und wir treffen uns, um zu fragen, Herr, was möchtest du uns sagen? Was sollen wir tun oder was haben wir falsch gemacht? Wir haben in der Zeit noch nicht die große Stimme aus dem Himmel gehört. Einige haben sehr deutliche Ermutigungen erfahren und für sich auch persönliche Bestätigung oder Wegweisung erleben dürfen. Aber was mir aufgefallen ist, dass wir genauso in dieser Zeit hinein ein massives Aufkommen von Krankheiten in unserer Mitte registriert haben. Menschen, die ernstlich erkrankt sind, bedrohlich, lebensbedrohlich erkrankt sind. Und parallel dazu auch andere Nöte persönlicher Art, die aufgetreten sind. Und dann fragt man sich, ist das die Antwort? Ist das das, was Gott uns zeigen und geben will? Was sollen wir daraus lernen? Mir ist in den letzten drei Predigten, die wir hier gehört haben, etwas aufgefallen. Und für mich persönlich ist das sowas wie ein kleiner Fingerzeig Gottes, der uns bestimmte Stellen beleuchtet. Ihr könnt das jetzt mal prüfen, ob das bei euch auch Anklang findet, ob ihr ähnlich denkt. In der ersten Predigt, die ich meine, da hörten wir von dem guten Umgangsstil untereinander und auch in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir leben. Römer 12 ist so eine ganze Reihe aufgelistet, wie wir eigentlich uns verhalten sollen. Und wir waren uns, glaube ich, einig, das ist nicht zu schaffen. Das kann ich nicht. Das kriege ich alleine nicht hin. Aber der Schlüssel dazu war dann, ja, aber wenn wir Gott in unser Herz mehr hineinlassen, Gottes Liebe, da war in der besondere Vers von dieser ungeheuchelten Liebe, also nicht so tun, als hätten wir die Liebe Gottes in uns, sondern sie muss echt sein. Und dann sollten wir kleine Schritte gehen, um dann irgendwo Fortschritte zu machen. In der nächsten Botschaft hörten wir dann von diesen wunderbaren Voraussetzungen, die Gott in die Gemeinde hineingelegt hat, die DNA der Gemeinde. Gott hat sich vom Gedanken her so viel Mühe gemacht und alles hineingelegt, was wirklich gut und vollkommen sein kann. Die Gemeinde Jesu kann eine vollkommene Gemeinde sein. Aber wie kriegen wir das hin? Ihr habt noch vielleicht im Ohr die 5 Punkte vom Rick Warren, wie eine lebendige Gemeinde sein kann. In Lehre, in Anbetung, in Seelsorge, evangelistisch. Die Frage blieb aber offen. Wenn wir die Voraussetzungen doch haben, warum kriegen wir das nur so schlecht oder gar nicht umgesetzt? Was als guter Same, als gute DNA in uns vorhanden ist. In der letzten Predigt hörten wir dann einen Teil der Antwort, wie ich meine. Da ging es um die gesunde Ernährung. Womit ernähren wir uns geistlich? Unser natürliches Verlangen nach Nahrung, das ist vorhanden. Aber was nehmen wir zu uns? Gut, beim Kleinkind sind die Eltern dafür verantwortlich, dass das kleine Erdenbürgerchen die ausgewogene Nahrung bekommt. Aber irgendwann wird dieser kleine Mensch ja auch selbstständig. Und dann entscheiden wir, was wir essen, was wir zu uns nehmen, was wir uns anhören, was wir uns ansehen. Wonach haben wir Verlangen? Dieser Satz, der begleitet mich. Wonach haben wir Verlangen? Ihr lieben Vorredner, entschuldigt, wenn ich eure Predigten so in Kurzform und vielleicht auch nicht ganz richtig wiedergebe, aber wir haben in unserer Homepage die Predigten, ihr könnt sie euch anhören. Und wenn nicht, dann meldet euch bei der Technik und holt euch eine CD. Es lohnt sich, das sich nochmal in Ruhe anzuhören, weil ich denke, das könnte die Lösung sein. Und jetzt schauen wir uns den heutigen Predigttext an, aus 2. Mose 16, die Verse 2 bis 3 und dann von 11 bis 18. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen, bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Ich lese weiter von Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von dem Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israel und sie sagten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen. Und nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten. Der eine viel, der andere wenig. Und als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Das Volk Israel war noch ganz am Anfang ihrer Reise. Sie waren mal gerade 2,5 Monate unterwegs. 2,5 Monate. Und haben, wie ich meine, unwahrscheinlich viele Zeichen und Wunder erleben dürfen. Ihre Errettung aus der Knechtschaft Ägyptens. Von den 10 Plagen, die über die Ägypter kamen, ging vieles an ihnen vorüber. Das geschlachtete Passahlamm hat sie vor dem Tod bewahrt. Sie bekamen große Geschenke von ihren Unterdrückern. Sie erlebten die Teilung des Meeres. Sie sahen ihre Verfolger in den Fluten untergehen. Sie hatten die Wolken und die Feuersäule als Schutz und als Wegbegleiter zugesagt bekommen und jeden Tag vor Augen. Und als sie auf der ersten Station nach Mara kamen, erlebten sie, wie verdorbenes Wasser zu Trinkwasser wurde. Gerade hatten sie noch ein Loblied gesungen über die wunderbare Errettung durch das Meer. Zeichen und Wunder in Fülle. Und doch hatten sie nicht genug Glauben, um diesem Gott weiterhin zu vertrauen. Sie hatten noch wenig Wurzeln im Glauben. Und das ist vielleicht für manche neu, aber auch wieder nicht so neu. Wunder alleine bewirken keinen Glauben, sondern sie haben das Verlangen nach mehr, noch größer. Man braucht, um Glauben zu bekommen, um Glauben zu festigen, mehr. Und das ist die Frage, die uns beschäftigen wird. Bei der nächsten Prüfung sind sie schon wieder eingeknickt und fingen an zu murren. Nein, nicht gegen Gott. Zunächst einmal gegen Mose und gegen Aaron. Aber in den Augen Gottes war das egal, das Gleiche. Und das ist erschreckend, wie oft dieses über das Volk in dieser Wüstenzeit in den 40 Jahren berichtet wird. Immer und immer wieder. Und sie murrten, wieder Mose und Aaron. Aber es ist auch ebenso erstaunlich, wie Gott darauf reagiert. Manches Mal mit harten Sanktionen, also mit Strafen, aber auch sehr oft mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade und Barmherzigkeit. Habt ihr noch im Ohr, wie Claudia das letzten Sonntag definiert hat? Gnade ist, wenn man nicht bekommt, was man verdient hat. Nicht bekommt, was man verdient hat. Und Barmherzigkeit ist, wenn man etwas bekommt, was man nicht verdient hat. Ich denke immer wieder, wenn ich an diesen Punkt komme, an John Ortberg, der in einem Buch auch über die Gnade das so anschaulich macht, erzählt er diese Geschichte. Ich habe sie hier auch schon erzählt, aber einige haben sie bestimmt noch nicht gehört. Von seinem Sohn, der eines Tages etwas Schlimmes ausgefressen hat. Und der Vater war so zornig, er war richtig außer sich und knappt sich diesen Burschen. Und jetzt beratschlagen sie, was gibt es für eine angemessene Strafe auf dein falsches Verhalten? Und da guckt ihn der Junge so ganz treu an und sagt, Papa, können wir heute nicht mal Gnade walten lassen? Der Vater war außer sich. Nenn mir einen vernünftigen Grund, warum heute Gnade sein soll. Du sagst doch selbst immer, für Gnade gibt es keinen Grund. Gnade ist Gnade. Ich denke, das ist vernünftig erklärt. Welchen aktuellen Grund gab es dann für das Murren bei dem Volk? Was löste das aus? Ich denke, sie hatten scheinbar ihre Lebensmittelvorräte nach 2,5 Monaten aufgebraucht. Ist doch verständlich. Reiseproviant für 2,5 Monate ist schon viel mitzunehmen. Und jetzt waren sie da in der Wüste und sie konnten sich einfach nicht vorstellen, wie soll das jetzt hier weitergehen? Da ist kein Supermarkt um die Ecke, wo wir einkaufen können. Da ist auch kein Ackerland, wo wir ernten könnten. Außerdem sind wir unterwegs. Wie soll das gehen? Und das sind ja nicht eine Handvoll Leute. Das war ja ein Millionenvolk. Versucht euch das einmal auszumalen. Unser kleines Saarland hat so eine runde Million Einwohner. Wie viele LKWs kurven da täglich zu Aldi und Co. mit Lebensmitteln? Wie sollte so ein Volk in der Wüste versorgt werden? Kann ich doch menschlich verstehen, dass man da sagt, ich verstehe das Ganze nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Was machen Menschen, wenn sie in eine ganz besonders bedrohliche Situation kommen? Habt ihr das schon mal beobachtet? Sie suchen einen Schuldigen. Und der ist in den meisten Fällen nicht ich selber, sondern fast immer sind andere an meiner schwierigen Situation schuld. Und das Nächste, sie trauern dem Vergangenen nach. Ach, war das so schön. Ich erinnere mich noch, wie meine Eltern nach der Flucht nach 1945 immer wieder von der wunderschönen Heimat erzählt haben, Ostpreußen, blühende Wälder, Felder und Wälder und Seen. Es war herrlich. Und ich bin nach 45 Jahren dann selber mal hingefahren und habe mir es angeguckt und ich war sowas von ernüchtert von dieser herrlichen Landschaft. Ja, ein bisschen war noch zu erkennen, aber die Infrastruktur, die war noch wie damals vor 50 Jahren und die war schrecklich. Aber man träumt von der Vergangenheit. Es war damals alles so schön. Die Fleischtöpfe Ägyptens. Wenn wir, oder sagen wir mal, wenn unsere Kinder zu uns kämen und würden so murren und maulen über das, was nicht ist und das, was vielleicht mal war, wie würden wir darauf reagieren? Ich denke, mit unseren Kindern würden wir reden und würden versuchen, ihnen die Augen zu öffnen. Wir würden versuchen, sie zu überzeugen. Wenn wir Mitarbeiter haben, die so zu uns kommen mit Maulen, würden wir vielleicht auch erst mal reden und dann würden wir sagen, der Weg dahin steht dir frei. Dann kündige und geh. Mit Geschwistern, mit Schwestern und Brüdern kann man das auch so machen. Kann man die ausgrenzen? Kann man die wegschicken? Kann man sie überzeugen? Sehr interessant die Reaktion Gottes. Gott wirbt um Vertrauen. Dieses Volk war noch jung im Glauben, 2,5 Monate. Sie kannten den Gott wohl noch nicht so richtig, obwohl sie jetzt so eine ganze Reihe von Wundern schon erlebt haben. Aber offensichtlich waren die Wurzeln noch nicht fest und tief genug. Und die wirklichen Prüfungen, die standen ihnen noch bevor, das wusste Gott. Und deshalb wirbt er um Vertrauen weiterhin. Er lädt sie ein, mit ihm gemeinsam den Weg zu gehen. Und er beweist sich immer wieder als der Fürsorgliche, der sich um ihre Angelegenheiten kümmert, der weit mehr Möglichkeiten hat, als sie sich vorstellen konnten. Ein Millionenvolk in der Wüste mit Nahrung zu versorgen, ist für uns Menschen schlecht vorstellbar. Für Gott kein großes Problem. Und deshalb macht er das auch so eigenartig. Er kündigt seine Hilfe im Voraus an. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass das etwas Besonderes war? Stellt euch mal vor, er hätte das nicht getan. Da wäre morgens ein Israelit aufgestanden und hätte eine Runde um das Lager gedreht und hätte gesehen, unter dem Tau ist ja was, was man essen kann. Der wäre zu Mose gelaufen und hätte gesagt, ich habe da was entdeckt, das könnte uns über die Runden helfen. Ich lasse mir das patentieren. Meine Entdeckung, meine Erfindung. Ich habe das gefunden. Könnte ich mir vorstellen. Deswegen sagt Gott, nee, das wird meine Handschrift tragen. Und zwar innerhalb 24 Stunden, zwischen den 2 Abenden, sagt er. Zeitlich genau begrenzt. Nicht irgendwo wird sich das entwickeln. Ich finde, die Lösung, die Gott bereit hat, die ist so genial, dass wir uns da noch etwas genauer mit beschäftigen müssen. Ich sagte schon, am letzten Sonntag hörten wir, wonach hast du Sehnsucht, nach Verlangen? Was möchtest du gerne haben? Die Israeliten, ihr erster Wunsch auf der Wunschliste war Fleisch. Fleisch wollen wir, so wie in Ägypten. Und dann auch Brot. Für Gott kein Problem, Fleisch ihnen zu servieren. Aber es war keine gute Lösung, Fleisch in der Wüste. Und welche Mengen Gott ihnen dazukommen lässt, das ist einfach erstaunlich. Wenn wir das genauer wissen wollen, können wir das in dem Paralleltext in 4. Mose, Kapitel 11, 5, 4 und folgende nachlesen. Unvorstellbar große Mengen Fleisch bekamen die, bis sie es da oben hatten. Und die Folgen, die das mit sich bringt, sind dort auch geschildert. Das war keine gute Idee, aber Gott gibt ihnen das, weil sie darum gebettelt haben. Ja, auch sowas gibt es. Wir betteln Gott manches Mal etwas ab, Und dann gibt er uns das, obwohl er weiß, das ist nicht gut für uns. Aber Brot, das tägliche Brot, die Nahrung, die brauchten sie. Und dafür hat Gott diese besondere Speise geschaffen. Dieses Manna, das gab es nicht vorher und das gab es auch nicht mehr nach der Wüstenwanderung. Diese kleinen Körner, die hatten so eine vielseitige Aufgabe zu erfüllen, dass wir uns das wirklich noch etwas genauer ansehen müssen. Keiner von den Alten und von den Jungen kannte diese Art von Nahrung. Es gab keinen Namen dafür. Keiner wusste, wie man damit umgeht. Es war für alle Neuland. Es musste weder gesät werden, noch begossen werden, sondern es wurde nur täglich geerntet. Da gehört täglich. Und das war sogar sehr mühsam. Es waren kleine Körner. Man musste sich bücken, man musste sie niederknien, man musste sammeln. Und ich denke, über diese Arbeit hätte es eigentlich einem einleuchten müssen, wo kommt das eigentlich her? Wer hat das eigentlich für uns serviert? Und werden wir davon auch satt? Und werden wir da auch ausgewogen ernährt? Und dann gab es da noch eine Besonderheit. Gott ließ ihn sagen, am Tag vor dem Sabbat, am Sabbat sollte man ja gar nichts machen, am Tag vor dem Sabbat, da wird er es erleben, beim Zubereiten wird sich die Menge verdoppeln. Und nicht schlecht werden. Ich habe nicht den ganzen Text gelesen. Es wurde ihnen ausdrücklich gesagt, sie sollten keinen Vorrat sammeln. Wenn man zu viel hat, kamen die Würmer da rein und es wurde stinkig. Außer an dem Sabbat. Da ist dieses Wunder passiert. Und eine Sache, die hätte ich so gern noch, dass sie auch heute funktionieren würde. Ich muss das nochmal lesen. In Vers 16, 17. Sammelt davon so viel ihr braucht, etwa 2 Liter pro Kopf, je nachdem, wie viele Personen ihr im Zelt habt. Die Israeliten sammelten es also, der eine mehr, der andere weniger. Und als sie es zu Hause abmaßen, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu wenig. Jeder hatte genauso viel gesammelt, wie er brauchte. Das wäre doch toll, wenn das heute so wäre. Wenn nicht einer die Millionen und die Milliarden hortet, um andere damit zu erpressen, sondern wenn der viel braucht, auch viel hat, okay, aber der wenig hat, auch genug hat und nicht Darben braucht. Das hat da funktioniert, offensichtlich, zumindest am Anfang. Und sie entwickelten ganz viele Variationen der Zubereitung, wie man diese Körner zubereiten konnte. Aber es war täglich der gleiche Grundstoff, Manna, Brot vom Himmel. Sie sollten und konnten täglich sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Täglich sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist, der uns versorgt. Das war die Lektion, die Gott dem Volk mitgeben wollte auf die lange Reise. Er wollte diese Beziehung vertiefen, dass dieses Vertrauen zu ihm fester wird. Aber dieses Himmelbrot hatte noch eine Besonderheit. Es war eine echte Vollwertnahrung. Die Menschen hatten auch nach 40 Jahren keinerlei Mangelerscheinungen. Übrigens, auch die Kleider sind ihnen nicht verschlissen und die Füße sind ihnen nicht angeschwollen. Das können wir im 5. Mose nachlesen, wie Mose im Rückblick einmal Bilanz zieht. Wenn wir diese Besonderheiten über das Brot vom Himmel hören, fallen uns da nicht Worte ein aus dem Neuen Testament, etwa Johannes 6, 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Und Vers 48 und weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Wenn wir jetzt den Vergleich gelten lassen wollen, dass Jesus das von Gott geschenkte Manna für unsere Lebensreise ist, mit den erwähnten Eigenschaften und den Aufgaben, die mit verbunden sind, so wie das Manna für das Volk Gottes in der Wüstenwanderung war, dann können wir doch eigentlich ganz zuversichtlich sein, auch wenn wir im Augenblick keine Lösung oder Antwort auf unsere Sorgen haben. Fangen wir doch dann nicht auch an zu murren, sondern erinnern wir uns an die Beweise, die wir auch täglich haben können. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, der uns versorgt. Wenn wir doch auch uns täglich aufmachten, so wie die Israeliten jeden Morgen, ich weiß nicht wie lange, eine Stunde, zwei Stunden, um diese Manna vom Himmel zu essen und aufzunehmen. Wenn wir im Wort Gottes lesen, ich glaube, dass dann diese Beziehung vertieft wird, die dann auch Wurzeln hat in Zeiten der Anfechtung, in denen es stürmt, in denen wir keine Antwort auf die Fragen haben. Aber dieses Vertrauen nicht verloren gegangen ist. Gott ist größer als meine Vorstellung. Er hat Mittel und Wege, die weit über meine Möglichkeiten hinausgehen. Ich denke, wir haben doch einen großen Gott. Lasst uns weiterhin ihm vertrauen. Er bringt uns ans Ziel. Und dann, wenn wir in die Ruhe eingegangen sind, dann haben wir vielleicht noch schönere Reiseerlebnisse zu erzählen. Amen. Ich möchte heute gleich ohne Lied zum Abendmahl übergehen, weil ich denke, von dem Text her haben wir oder hätten wir verstehen können, welche Bedeutung und welche Wichtigkeit gerade diese Mahlfeier für uns sein kann.